Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, Themenwechsel. Axel Ranisch möchte Ihnen jetzt was aus seinem neuen Buch vorlesen, das heißt Nackt über Berlin. Axel, kennen
Sie vielleicht?
Was
heißt neu? Ich habe noch gar nie eins geschrieben vorher, ne? Das ist das erste.
Ja, das ist neu für dich und das Buch ist neu.
Ja, für, genau.
Ja, das ist ganz schön neu.
Es ist ganz schön viel neu, auch meine erste Buchmesse. Und ich habe auch erst 6 Lesungen überhaupt gegeben. Sie sind mein 7. Publikum, könnte man sagen.
Und willst du auch mal kurz sagen, wer du bist? Weil ich habe dich vorhin gefragt, wie ich dich vorstellen soll. Und da hast du gesagt, es ist dir eigentlich egal, aber...
Naja, ich bin, also was ich gelernt habe, ich bin Regisseur, so, das habe ich studiert in Potsdam-Babelsberg, ich habe Filme gemacht und eigentlich begreife ich mich als Filmemacher, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, das ist euer Verdienst ein Stück weit auch, also vor 2014 haben 2 Lektorinnen des Ullstein Verlags einen Film von mir im Kino gesehen, der hieß Ich fühle mich Disco, und danach haben die mich gefragt, ob ich nicht mal einen Roman schreiben will. Das war neu für mich. Ich dachte, es läuft immer andersrum. Man schreibt einen Roman und dann sucht man händeringend nach einem Verlag. Der,
ja, gibt's auch.
Das, genau. Aber ihr macht das andersrum?
Ja, oft.
Und ich habe mir das damals selber noch gar nicht zugetraut. Das hat dann auch ein bisschen gedauert, 2 Jahre, bis ich eine Geschichte hatte, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eigentlich kein Film, sondern das sollte man vielleicht doch als Buch niederschreiben. Und dann habe ich mich wieder an die Kolleginnen gewendet und... dann wolltet ihr eine Synopsis und ein kleines Probekapitel, das habe ich abgeliefert und dann haben wir den Vertrag fertig gemacht. Ja. Und jetzt habe ich letztes Jahr zwischen Mai und Oktober fleißig geschrieben und nun bin ich auf der Buchmesse. Das ist mein erstes Buch. Also es ist immer noch ein großes Wunder für mich, dass da jetzt hier sowas, und so schön auch, ne? Also das sind so 3 Eier vorne drauf. Es hat ja auch 3 männliche Hauptfiguren. Insofern, da habt ihr euch was dabei gedacht?
Ja.
Und es ist auch so schön eckig, ne? Und auch so, es ist auch relativ dick geworden. Es hat irgendwie 380 Seiten. Das ist das Schöne beim Film. Also vor allen Dingen, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren so vorwiegend Fernsehfilme gedreht als Regisseur. So ein Film ist immer 90 Minuten lang, beziehungsweise 88 Minuten und 30 Sekunden. Und dann fängt Anne Will an, nach dem Tatort zum Beispiel. So ein Buch ist ja, da ist so, das ist so lang, wie die Geschichte lang ist. Also das ist ja was Fantastisches. So, habe ich mich jetzt genug vorgestellt?
Ja, du hast dich super vorgestellt und jetzt kannst du auch was lesen, wenn du willst.
Soll ich einfach anfangen?
Ja, fang einfach an.
Super, ich fange einfach an. Die Hauptfigur des Buches ist Yannick. Yannick ist 17 und es beginnt ein bisschen schlüpfrig. Ich muss das gleich vorneweg sagen, weil es wird im Rest des Buches nicht ganz so schlüpfrig wie am Anfang. Nur damit Sie jetzt keinen Schreck kriegen, aber damit wir alle irgendwie gut reinrutschen in die Thematik, dachte ich, muss ich doch den Anfang vorlesen. Na, Sie werden das überstehen. Also, der Yannick ist ein begeisterter Klassik-Fan. Die klassische Musik begleitet ihn in jeder Lebenssituation und Lebenslage und auch hier. 4. September 2015. Papa war im Ausland und Mama beim Zumba. Es konnte mich also niemand stören. Rachmaninow. Sinfonische Tänze, Opus 45. Der Morgen. Ich legte die CD ein, zog meine Hose aus und kroch mit der Fernbedienung unter die Bettdecke. Ich drückte auf Play. Noch vor dem ersten Ton schoss mir das Blut in den Unterleib. Ich drehte mich auf den Bauch und bohrte meine Erektion in die Matratze. Die Musik begann. Ein Pulsieren der Streicher. Wie die Hüter einer Traumwelt warfen die Holzbläser Bedenken in den Raum. Es klang wie, lass es sein, lass es sein, lass es sein, lass es sein. Erst Englischhorn, dann Klarinette, Fagott und schließlich noch grummelnd, verstummend die Bassklarinette. Ihre Warnungen halfen nichts, ich war bereit. Das Orchester und ich holten tief Luft, um zum großen Tutti anzuschwellen. Auf die Plätze, fertig, los! Bam, 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 ram, da, di, tam. Ich sang laut mit und schlug unisono mit den Fäusten auf mein Kopfkissen. Bam, 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 ram, da, di, tam. Die Pauke pfefferte mir ihre Schläge ins Gesicht. Ba-da-ba. Das Hauptthema bohrte sich durch meinen ganzen Körper und zog mich hinein in einen Strudel aus Monsterwellen und Warpantrieb und Gletschereis und Weltuntergang. Ich hatte nichts als theoretische Vorstellungen davon. Aber so in etwa musste sich Sex anfühlen. Zeit und Raum und Lust und Dasein und Todsein strömten zu einem gewaltigen Fluss zusammen und spülten mich willenlos vor die Füße von Tai. Er stand barfuß mit seiner Kamera auf einer Lichtung und filmte zwei ineinander verknotete Schlangen. Die Holzbläser errichteten einen Bambuswald um ihn. Nebelschwaden zogen auf. Es roch nach Jasminreis und Zimt. Ich ging zu Tai und nahm ihm die Kamera aus der Hand. Statt der blöden Schlangen filmte ich ihn. Die Kamera schwebte, wie von allein, über seine schlanken Füße, seine Waden, über die von einer kurzen Hose bedeckten Oberschenkel, über den schmalen Spalt von blanker Haut, den das kurze Leinenhemd über seinem Hosenbund freigab und der wie ein Meer schimmerte, in dem ich gern ertrunken wäre. Tai schloss die Augen und ließ sich filmen. Kleine Härchen erwachten auf seiner Haut und stellten sich der Kamera entgegen. Aus seinem Nacken kam Wärme, die mich schwerelos machte. Ich wollte im Ganzen verdampfen, um in 1000 Tröpfchen auf seiner Haut zu kondensieren. Doch Rachmaninow formierte seine Truppen erneut und rief mit höllenhaftem Krächzen des Englischhorns das Hauptthema zurück in den Wald. Erneut schlug ich in mein Kissen, erneut sang ich mir die Kehle aus dem Leib, erneut durchfuhr der gewaltige Orchesterapparat meinen jugendlichen Körper und brachte mit dem Knarzen der Bleche und dem Wirbeln der Pauken Verstand und Fleisch zum Bersten. Völlig verausgabt sank ich auf meine Matratze nieder. Rachmaninow hatte mich erlegt und ich hatte es nicht anders gewollt. Hämisch zogen Streicher und Holzbläser über meinen Leichnam hinweg, auf dem Weg zum Nächsten, der sie für seine Träume missbrauchen wollte. Nach einigen Sekunden Ruhe kam ich zu mir. Ich hatte ganz ohne meine Hände zu gebrauchen in meine Bettwäsche kondensiert. Ein unbeschreibliches Gefühl. Die Tür wurde aufgerissen. Mama streckte ihren Kopf in mein Zimmer. »Das ist zu laut, Jani, das weißt du doch!« Ruckartig zog ich die Decke über den Kopf und versuchte unbeteiligt zu wirken. Meine Mutter trat ins Zimmer und näherte sich meinem Bett. »Jani, was ist denn los? Bist du krank?« »Warum sind ausgerechnet Eltern die unsensibelsten aller Geschöpfe auf dieser Erde?« »Nein, Mama, dein Jani hat sich gerade zu russischer Spätromantik ein von der Palme gewedelt, weil er dachte, dass du beim Zumba bist und liegt deshalb nackig und vollgesifft unter seiner Bettdecke und möchte, dass du ganz schnell sein Zimmer verlässt.« »Es gibt ja Kinder, die mit ihren Eltern so reden können.« »Ich konnte das nie. Und ich wollte auch nicht.« »Du bist ja ganz rot und außer Atem.« Mama setzte sich zu mir auf die Bettkante. Sie fasste mir auf die Stirn. »Hast du Fieber?« Ich schüttelte den Kopf und drehte mich zur Seite. »Nein, Mama, bin nur müde.« Endlich stand sie auf. »Ich mach dir mal einen Ingwertee, mein Hase, und lass dir eine warme Badewanne ein, hm?« Mama ging, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Selbst Buckelwale sind einfühlsamer. Ja, Mama erkauft sich ihr Bleiberecht in Janiks Zimmer, mit dem Wunsch, Musik zu hören, was sie sonst nie tut, und dem kann Janik natürlich nicht widerstehen, und spielt ihr Musik vor. Also, weil Mama hat tatsächlich überhaupt keine Ahnung von klassischer Musik. Das ist echt krass für Janik, wie aus Mama überhaupt ein halbwegs intelligenter Mensch werden konnte, wenn man denn von Tschaikowski und Saint-Saëns und Mussorgsky keine Ahnung hat. Aber er hat auch Rücksicht und gibt ihr also ein schönes Konzert. Mama schläft halt irgendwann ein. So. Kurz nach 10 bekam ich eine SMS. Sie war von Tai. Ich hatte bereits gedöst, jetzt waren alle meine Sinne wach. Komm, Penner, das musst du sehen! Seinen Worten fügte er ein etwas verwackeltes Bildchen an von einem Mann, der offensichtlich bewusstlos auf dem Gehweg lag. Wo bist du? Wer ist das? Schrieb ich zurück. Die Antwort folgte prompt in Form eines weiteren, schärferen Bildes. Jetzt war das Gesicht des Mannes in Großaufnahme zu sehen. Ich erkannte Herrn Lamprecht, den Direktor unserer Schule. Geil, 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 der ist stramm wie Brot, es gibt Millionen Klicks, schrieb Tai. Er hatte so ein Ding weg mit seinem Camcorder. Tai träumte davon, YouTuber zu werden und filmte alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Es ist 11:30, du Honk, erwiderte ich, freute mich aber für Tai und seinen großen Fang. Ja, dann schlägt doch deiner Oma die Möse aus, du Pimmel, kam als Antwort zurück. Ich musste grinsen. Meine Mutter war immer ganz begeistert, wenn Tai bei uns zu Besuch war. Sie fand ihn so höflich und wohlerzogen. Und Papa lobte Tais Familie als exzellentes Beispiel für vorbildliche Integration. Eine derart obszöne Nachricht hätten beide nicht von dem schüchternen Jungen erwartet, der in Wirklichkeit sowas wie der Antichrist im Gewand eines asiatischen Engels war. Aber das wusste keiner, nur ich. Tai kannte sämtliche bewusstseinserweiternden Substanzen, wusste vor allem, wo man sie bekam und wie man sie einzunehmen hatte. Er konnte Sprengsätze zusammenbauen und war ein absoluter Technikfreak. Er kam selbst mit dem billigen Zeug aus China zurecht, das schon nach dem ersten Gebrauch kaputt ging. Sein Vater gehörte irgendwie zu den Gründern des Dong Xuang Centers. Das ist der größte vietnamesische Supermarkt in ganz Europa. Da arbeiten nur Vietnamesen und da gehen auch nur Vietnamesen einkaufen. 6 Hallen gibt es. Tai sagt, man kriegt da alles, was man will. Ganz egal was. Ich weiß immer nie, was ich ihm glauben kann. Wenn du mal eine Giftschlange brauchst, ein Baby, Crystal Meth oder einen abgehackten Finger, gib mir Bescheid, ist alles nur eine Frage des Preises. Immer wenn er sowas sagt, suche ich nach einem ironischen Bruch in seinen Gesichtszügen, aber den gibt es nicht. Tai hat das absolute Pokerface. Und trotzdem glaube ich ihm nicht. Immerhin leben wir in Deutschland, da gibt es ja Gesetze. Na, was ist? Kommst du jetzt? Ich gab mir einen Ruck. Du spinnst. Wo soll ich hin? So, und dann ziehen die beiden los und begleiten diesen wirklich tatsächlich sturzbetrunkenen Schuldirektor durch Berlin, durch die Nacht, der also deutlich zu viel getrunken hat und sich an nichts erinnern kann, auch keine Beherrschung mehr über seinen Körper hat. Beim Pissen ist ihm die Hose runtergerutscht. Das dauert 20 Minuten, bis er die wieder oben hat. Und das ist ganz furchtbar. Der läuft fast vor einen Bus, als er die Straße überquert. Und Tai filmt alles. Und dann bringen sie ihn im Prinzip, er torkelt so bis zu sich nach Hause in seine Wohnung. Und dort kommen sie dann auf die Idee, diesen armen Direktor einfach einzusperren. Also in seiner Wohnung, weil es geht. Sie klauen ihm Handy und Schlüssel, zerlatschen den WLAN-Router und richten eine WLAN-Verbindung zu seinem Laptop ein, eine Bluetooth-Verbindung, und lassen ihn da in seiner Wohnung zurück. Einfach, weil es geht. Und aus diesem Spaß, der am Anfang halt Spaß ist, wird dann im Laufe des Buches Stück für Stück immer mehr ernst. So. Und sie merken halt, jetzt ist das so, immer die ungeraden Kapitel, also 1, 3, 5, 7, sind aus der Perspektive von Yannick, dem Ich-Erzähler, und die geraden Kapitel, also das nächste Kapitel, beginnt jetzt direkt mit dem Direktor, der morgens in seiner Bude aufwacht und überhaupt nicht weiß, was passiert ist und gedacht hat, oh Gott, was habe ich denn da angestellt? Ich finde meinen Schlüssel nicht, ich finde mein Telefon nicht, aber warum habe ich denn den WLAN-Router zerlatscht? Bis dann irgendwann also ein Bluetooth, eine Nachricht, und zwar ein Foto von ihm selbst in seiner Wohnung an seinen Laptop geschickt wird und er weiß, dass das kein Zufall ist und dass es nicht an ihm liegt, sondern dass er quasi entführt wurde. Aber er weiß nicht von wem. Das ist das riesengroße Problem. Also beginnt für den Direktor die Suche nach dem Entführer, nach den Motiven, die ein möglicher Entführer hat. Gibt es jemanden, der sich rächen will? Gibt es verbrannte Erde, die er hinterlassen hat? Und so kramt er in seinem Leben und findet tatsächlich erstaunlich viel verbrannte Erde. Und auch die Jungs, also der Yannick, auf der anderen Seite, dem wird das ganz schnell sehr zu viel und der ist eigentlich ein sehr lieber Kerl, der immer versucht, alles nur richtig zu machen und jedem gerecht zu werden. Und der leidet eigentlich sehr unter diesem Verbrechen, was er aus Liebe eigentlich mitmacht, stellt dann aber Stück für Stück auch fest, dass sie vielleicht gar nicht den Falschen gefangen genommen haben, so, weil da doch eine ganze Menge Dreck am Stecken ist. Ich will jetzt nichts von dem Direktor vorlesen, das müsst ihr euch, ich will jetzt gerne nochmal so eine schöne, weil es geht auch sehr stark um die Familie zu Hause bei Yannick. Yannick ist, man kämpft ja immer so ein bisschen mit seinen Eltern und die Figur, mit der Yannick am meisten kämpft, ist die Figur seines Vaters und es ist nicht immer ganz einfach als Sohn, wenn man nicht so ist, wie sich der Vater das gewünscht hat von einem, also Väter haben ja auch Erwartungen an ihren Nachwuchs und wenn man merkt, dass man den nicht so richtig erfüllt oder so, also Janne kämpft stark damit, er hat Angst, sich zu outen, er hat Angst vor seiner Homosexualität und dass der Vater enttäuscht ist, und das ist auch alles noch sehr unbekannt. Es gibt hier so eine schöne Stelle, wo Yannick und Tai losziehen und ins Dong Xuang Center gehen und dann einen Joint rauchen. Und nach diesem Joint kommen die halt nach Hause zurück und sind eingeladen zum Kaffee trinken. Weil der Papa, der nämlich Trainer ist, Bundestrainer des Deutschen Schwimmverbandes, ist gerade wiedergekommen von einer Wettkampfreise. Das Kaffeetrinken war fürchterlich. Ich konzentrierte mich auf den Kuchen und versuchte im gleichmäßigen Kauen die Beherrschung über mein Bewusstsein wiederzuerlangen. Tai hatte sich wesentlich besser unter Kontrolle und verwickelte meinen Vater in einen Smalltalk über den Weltcup in Rio, von dem er gerade zurückgekehrt war. Sie diskutierten über die Chancen der deutschen Sportler bei den anstehenden Olympischen Spielen und die Übermacht der chinesischen Athleten. Als ich, ohne mir darüber bewusst zu sein, das dritte Stück von Mamas grandiosem Rübenkuchen mit Buttercreme auf meinen Teller schaufelte, rastete mein Vater aus. Du frisst schon wieder wie ein Scheunendrescher. Für einen kurzen Moment herrschte erschrockene Stille am Tisch. Dann bat er Tai, der sich in Gefangenschaft seiner Höflichkeit nicht dagegen wehren konnte, sein T-Shirt auszuziehen und präsentierte mir dessen makellosen Oberkörper als perfektes Vorbild. Seiner Ansicht nach hätte Tai auch das Zeug zu einem hervorragenden Turmspringer gehabt. Da stand er nun, halbnackt, am Kaffeetisch meiner Eltern. Der Junge, der in jeder Sekunde meine Gedanken beherrschte. Ich hatte mir viele Situationen ausgemalt, in denen ich ihn in dieser überwältigenden Weise das erste Mal zu Gesicht bekommen wollte. Diese gehörte nicht dazu. So sehr ich wollte, ich konnte nicht hinsehen vor Scham. Schau dir das an! Kein Gramm zu viel, referierte mein Vater. Nicht zu groß, nicht zu klein, wohlproportionierte Muskelverteilung, kleine Sixer am Bauch, gerader Rücken, langer Hals, noch ein bisschen Krafttraining und der Junge hat die perfekte Athletenfigur. Dann sah mich Papa herausfordernd an. So, und jetzt zieh du mal dein T-Shirt aus. Mama versuchte einzugreifen. Micha, jetzt lass! Doch Papa hatte keinen Blick für die Ausmaße seiner Demütigung. Los, zieh's aus! Wiederholte er. Ist doch nichts dabei, oder? Tai suchte Blickkontakt. Ich fand die Kraft, nicht ihm in die Augen zu sehen. Meine vom Gras geröteten Augen machten plötzlich Sinn. Jetzt mach schon! Wurde Papa laut. Du musst das nicht machen, sagte Mama. Ich wollte nicht, dass die Situation weiter eskalierte, stand auf und zog mein T-Shirt aus. Na bitte, freute sich Papa. Er klatschte mir auf den Bauch herum, der Wellen schlug wie bei einem Sturm auf offener See. Wie viel ist da draufgekommen, seitdem du nicht mehr zum Wasserball gehst? 10? 20 Kilo? Dann riss Mama der Geduldsfaden. Sie stand auf und forderte Papa selbst auf, sein Hemd auszuziehen. Und bei dir? Papa wehrte sich, spinnst du? Doch Mama knöpfte schon. Wie viele Kilo sind bei dir draufgekommen, seit du dich durch die Tagungsbuffets der Funktionärswelt fressen darfst? 20? 30? Jetzt knöpften beide um die Wette. Mama auf, Papa wieder zu. Tai musste sich zusammenreißen, um nicht loszulachen. Mensch, lass das, ich will doch nur, dass der Junge sich ein Beispiel an seinem Kumpel nimmt. Ach so, und warum nimmst du dir dann kein Beispiel an deiner Frau? Nun zog sich auch noch Mama aus. Stand im BH vor uns und klatschte auf ihrem Bauch herum. Hier, 9 Kilo in 4 Monaten durch Zumba und eiserne Disziplin. Das ist dir nicht mal aufgefallen, oder? Tai konnte sich nicht mehr halten und prustete los. Auch Mama musste lachen. Dann wandte sie sich an uns. Jungs, wenn ihr noch was vorhabt, schießt mal los und nehmt euch Kuchen mit. Papa und ich haben noch was zu klären. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen, während wir uns anzogen und Mama feixend über den Anblick ihres Mamas einige Kuchenstücke in Serviette wickelte, versuchte Papa die letzten Reste seiner Autorität zu retten. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, Freundchen. Ich will, dass du wieder Sport machst. Ja, das könnt ihr auch ein andermal besprechen, sagte Mama, bemüht ernsthaft und gab Tai den Kuchen in die Hand. Ich bedankte mich mit einem Kuss auf ihre Wange. Dann verschwanden wir im Flur und hörten Papas letzten Satz nur noch in halber Lautstärke. Und spätestens 20 Uhr bist du wieder zu Hause, keine Diskussion! Die Wohnungstür fiel ins Schloss. Ich fühlte mich schäbig, schwach und fett. Du hast so witzige Eltern, sagte Tai, biss ein riesiges Stück Kuchen ab und schnaufte erleichtert mit vollem Mund. Fuck, ist der geil, ich hab so einen Brand, ich dachte, dein Alter hört nie auf zu labern. Er hielt mir auch ein Stück hin, das ich beschämt ablehnte. Jetzt nimm schon, du Pimmel, und hör auf, dich für deine Wampe zu schämen. Ohne die wärst du nicht der Yannick, den ich mag. Klar? Dann klatschte er mir eine Handvoll Kuchen in die Fresse und rieb ihn mir im Gesicht breit. Natürlich revanchierte ich mich. Wie ist denn die Zeit?
Wir haben noch 10 Minuten.
Oh, 10 Minuten haben wir noch. Dann weiter bei Vater und Sohn, das scheint zu gefallen, ja? Es ist... Ja, es gibt diese Gespräche, die irgendwann, also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, oder Sie haben ja sicher auch Kinder, wenn auch manchmal angestachelt durch die Mütter, die Väter vorgeschickt werden, um Gespräche mit den Söhnen zu führen über, ach da, ja, Sie wissen Bescheid, sowas ist das. Der Papa hat beschlossen, den Sohn zur Schule zu fahren, sie sitzen im Auto. Papa und ich saßen im Auto. Die Sonne knallte. Es schien ein außergewöhnlich heißer Tag zu werden. Ich schwitzte auch so schon. Papa hielt den Blick stur geradeaus auf die Straße. Wenn es ein peinliches Gespräch werden sollte, dann musste er mir dabei wenigstens nicht in die Augen sehen. Er schien eine Weile über seinen Einstieg zu grübeln. Dann stotterte er los. Lass uns die Sache von heute Morgen zum Anlass nehmen. Er stockte. Welche Sache meinte er? Deine Musik. Gut, ich war etwas ausufernd in meiner Begeisterung. Ich habe das Gefühl, dass Dinge in deinem Leben eine große Rolle spielen. Er sprach unglaublich langsam und achtete auf jedes Wort. Die in deinem Alter eigentlich gar keine so große Rolle spielen sollten. Oder andersherum, ich habe das Gefühl, dass gewisse Dinge in deinem Alter eine große Rolle spielen sollten, aber eher keine Rolle spielen. Verstehst du, was ich meine? Ich befürchtete, dass ich doch sehr genau verstand, was Papa meinte. Es ging um Mädchen, Sexualität. Nein, sagte ich. Naja, guck mal, deine Musik und so, das ist ja schön und gut, aber es gibt ja auch noch andere interessante Dinge im Leben eines Heranwachsenden, nicht? Papa erwartete irgendeine Reaktion, ich sagte nichts. Mama und ich, wir freuen uns ja sehr, dass du jetzt einen Kumpel hast und auch endlich ein bisschen Anschluss in der Schule, aber der Tai, der ist ja nun ja, der ist ja auch nur ein Junge, nicht? Es war die Hölle, auch für Papa. Und dann die Sache mit dem Wasserball, beziehungsweise mit deinem Übergewicht oder deine Stimme, weißt du? Papa sah kurz zu mir herüber. Ich schenkte ihm nicht den Erfolg eines Blickes, aus dem er irgendetwas hätte ablesen können. Die ist ja relativ hoch für einen Jungen in deinem Alter. Und der fehlende Bartwuchs, der kommt ja auch noch dazu. Und dann natürlich der, also dein... Wieder stockte Papa, vollkommen zurecht. Also untenrum. Ich habe dich ja jetzt eine Weile nicht nackt gesehen, aber ich meine... Ist es denn gewachsen? Ich wollte weg. Ich wollte einfach nur weg. Jetzt sag doch mal. Wie, was sollte ich denn darauf sagen? Bist du zufrieden mit der Länge, also mit dem Wachstum deines... Ich schüttelte wahrheitsgemäß den Kopf. Na siehst du, sagte Papa. Und da kann man doch was machen. Jetzt war ich überrascht. Was bitte sollte man denn da machen können? Wollte er mir eine dieser Penispumpen schenken, für die er zweimal die Woche E-Mail-Werbung bekam oder was? Du musst nämlich wissen, ich habe mir da so meine Gedanken gemacht. Papa wurde lockerer, auch mit deiner Mutter. Die sieht die Dinge naturgemäß etwas anders, aber im Grunde sind wir uns einig. Jetzt sah ich ihn doch an. Und da wir in diesem Moment an einer roten Ampel hielten, er mich auch. Was dir fehlt, mein Sohn, sind männliche Hormone. Papa präsentierte mir seine Erkenntnis wie einen Nobelpreisverdächtigen Durchbruch. Nein, Papa, ich bin schwul. Hätte ich sagen können. Und dieses schreckliche Gespräch wäre mit großer Wahrscheinlichkeit beendet gewesen. Den Mut dazu fand ich aber nicht. Er hatte ihn ja auch nicht gefunden und lieber die Hormonkeule ausgepackt, statt auf den Punkt zu kommen. Und deswegen habe ich für heute Nachmittag einen Termin bei unserem Sportmediziner Dr. Salzer für dich gemacht. Der kennt sich mit Hormonen aus. Die Ampel schaltete auf grün und ich sah rot. Nee, wann denn heute Nachmittag, fragte ich entgeistert. Um 4, ich hole dich von der Schule ab und dann fahren wir da zusammen hin. Nein, 16 Uhr waren wir mit Herrn Lamprecht verabredet. Ich hatte keine Zeit für diesen Schwachsinn. Ich wollte auch keine Hormone, ich wollte Tai und meine Ruhe. Dafür brauchte ich keinen Sportmediziner. Können wir das nicht ein andermal machen? Nein, das machen wir heute. Dr. Salzer ist total ausgebucht, wir können froh sein, dass er uns überhaupt so kurzfristig dazwischen schiebt. Papa massierte kumpelhaft meine linke Schulter. Ich will doch nur dein Bestes, sagte er und nickte sich selbst anerkennend zu. Was sagt die Zeit?
Naja, also wir hätten noch 2 Minuten.
Und dann 2 Minuten? Naja, 2 Minuten ist zu kurz. Ja. Nee, dann müssen Sie leider damit jetzt leben. Dankeschön. Danke.
Axel signiert vorne noch Bücher, wenn Sie mögen, können Sie gerne eins erwerben oder sich eine Unterschrift holen.
Beim Ulstein?
Nee, da vorne.
Nee, wo?
Da vorne.
Ach so.
Ist so ein Büchertisch.
Alles klar, gut.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.